Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Begegnungen sind der Stoff, aus dem das Leben gewoben ist. Die Grundlage unseres Lebens ist die Begegnung Gottes mit den Menschen. Ohne Gott kein Leben. Aber das, was unseren Alltag ausmacht, das, was uns Tag für Tag Freude bereitet, sind Begegnungen mit Menschen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute nicht alleine bin, sondern umgeben von vielen Freunden. Herzlich willkommen allen heute hier im Studio. Bin froh, dass ihr alle mit dabei seid. Und natürlich ein herzliches Willkommen an Sie zu Hause an den Bildschirmen. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam lesen können, und zwar über die Begegnung Gottes mit Menschen, mit dem Volk Israel. 2. Mose, Kapitel 20. An der Stelle sind wir in der letzten Glaubengeschichtenfolge stehen geblieben. Und zwar mittendrin. Mittendrin. Gott spricht zum Volk. Und er fängt an in 2. Mose 20, ab Vers 1 heißt es: Und er redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Damit leitet Gott so seine Rede ein. Er sagt: Ich bin es. Den ihr kennt, den ihr erlebt habt. Der Herr, euer Gott, dein Gott. Ich bin der dich befreit hat. Du warst in Ägypten, du wurdest unterdrückt, du warst versklavt, du hast geschrien. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Nimm mal gerade nochmal diesen Text mit, 2. Mose, 2. Mose Kapitel 2. Am Ende von 2. Mose Kapitel 2, da wird uns von diesem Schreien berichtet. 2. Mose Kapitel 2, Vers 23 und da der zweite Teil. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und kümmerte sich um sie. Und da knüpft Gott jetzt dran an, am Berg Horeb, am Berg Gottes, im Sinai. Das Volk nach mehreren Monaten der Wanderung durch die Wüste kommen sie am Berg Gottes an und Gott entscheidet, sich ihnen zu begegnen. Und da knüpft er daran an und sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und dann fährt er fort. In der letzten Episode haben wir uns etliche dieser Worte, wie sie hier genannt werden, angeschaut. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst den Namen, Vers 7, des Herrn, deines Gottes, nicht zum Nichtigen aussprechen. Vers 8, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Erinnere dich daran. Vers 12, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. So, zunächst einmal richtet sich Gott an den Menschen in Bezug auf ihn oder beziehungsweise auf die Beziehung zwischen ihm und dem Menschen. Und dann, so ab Vers 12, begegnet er so den Menschen oder regelt das Leben der Menschen miteinander und erinnert diejenigen, den Menschen, den Einzelnen, daran, dass er sich nicht selbst das Leben gegeben hat, sondern eben das Leben bekommen hat von den Eltern. Keiner von uns ist aus sich selbst herausgekommen. Geschaffen sind wir alle durch Gott, aber unmittelbar in dieses Leben hineingerufen durch unsere Eltern. Und Gott erinnert den Einzelnen daran, eben Vater und Mutter zu ehren. Und verbindet es gleich auch mit einem Versprechen, damit du lange lebst. Und offenbar liegt in dieser Ehre den Eltern gegenüber ein Geheimnis. Da liegt Leben drin. Da liegt Leben drin. Und wenn wir das vergessen, jeder Einzelne von uns, wir als Gesamtheit aller Menschen, dann verlieren wir Leben. Das, was eigentlich Gott aber jedem Menschen wünscht. Und Vers 13, dann sind wir stehen geblieben. Und Gott fährt fort und sagt: Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht gegen deinen Nächsten, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Ich vermute mal, dass diese Worte im Christentum zu den bekanntesten Worten gehören, mit zu den bekanntesten Worten. Und wenn wir die Bibel lesen oder die biblischen Geschichten lesen, so wie wir sie hier gemeinsam lesen bei Glauben, Geschichten in dieser Sendereihe, dann gilt es ja gerade, diese Worte ganz neu zu lesen. So als würden wir sie zum ersten Mal lesen. Und es ist ja bei den bekanntesten Worten oder bekanntesten Geschichten ja am schwierigsten, weil wir sie eben schon kennen, weil wir vielleicht damit aufgewachsen sind, weil wir gute oder schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung Sie mit diesen Worten, 10 Worte werden sie auch genannt, mit diesen 10 Worten gemacht haben. Waren es gute oder waren es schlechte Erfahrungen? Ich vermute mal bei den meisten eher negative Erfahrungen. Dass man vielleicht zusammenzuckt und sich bedroht fühlt, unterdrückt fühlt. Fast so, als würde einem das Leben genommen werden, geschweige denn, dass einem Leben gegeben wird. Ein zorniger, strafender Gott und all das schleppen wir mit. Und ich lade Sie ein, das mal beiseite zu lassen. Auch ich lade mich ein, spreche mir das zu, spreche uns das hier allen zu, dass wir das wirklich mal beiseite legen und in die Geschichte hineintauchen. Und merken, dass eigentlich das ganz, wenn man so will, ganz leichte Sätze sind. Oder, und so als ich für mich gelesen habe, ist es mir immer mehr bewusst geworden, ganz persönlich für mich, eigentlich wunderbare Sätze oder Aufforderungen sind. Und zwar bin ich dem auf die Spur gekommen, als ich angefangen habe, mir diese Welt oder dieses Leben vorzustellen, in der oder diese Welt oder ein Leben, wo Menschen eben einander nicht töten. Und zwar jetzt nicht nur buchstäblich töten, sondern auch nicht mit Blicken töten, auch nicht mit Worten töten, auch nicht mit irgendwelchen Posts im Internet so weit Menschen bringen, dass sie sterben wollen. Auch nicht, indem man Liebe entzieht oder Menschen nicht zu essen gibt oder auch indem Völker nicht einer dem anderen Land oder Essen oder Nahrung wegnimmt. Ein Leben, in dem nicht die Ehe gebrochen wird, in dem ich keine Angst haben muss, dass meine Frau mich hintergeht. Oder keine Angst davor haben muss, dass ich sie hintergehe und dadurch mich und sie und alle anderen verletze. Und eine Welt, in der wir einander achten, uns und unsere Lieben, denen, mit denen wir uns verbunden haben. Was ist das für eine Welt, in der nicht gestohlen wird? In dem wir einander nicht wegnehmen, was uns gehört? Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Güter, sondern vielleicht auch das Recht auf Aufmerksamkeit, auf Liebe, auf Nähe. Was ist das für eine Welt, in der ich nicht mehr neidisch und eifersüchtig sein muss? Beziehungsweise eine Welt, in der niemand neidisch auf das ist, was ich habe und es mir wegnehmen will oder es mir kaputt machen will oder mich deswegen ausgrenzt, weil ich das habe, mich meidet. Und wie viele von uns kennen dieses Gefühl nicht, wenn man einen Menschen nicht mag, weil man ihm neidisch ist, aufgrund dessen, was er hat oder wer er ist oder wie er ist. Und wir merken, wir haben das nicht, das bin ich nicht, das habe ich nicht, das kann ich nicht, so bin ich nicht. Das bringt uns nicht näher zu diesem Menschen, ganz und gar nicht. Das entfernt uns von den Menschen. Und wenn es Menschen sind, die wir lieben, umso schwieriger ist es dann. Familienmitglieder oder Freunde, Menschen, die uns nahestehen, wo wir auf einmal merken, ich kann auf den nicht mehr zugehen, weil ich ihm das neide, seine Frau oder seine, sein Besitz, sein Haus, sein Auto oder egal was er hat. Sein Ruhm, seine Ehre, sein Erfolg. Und als ich so persönlich für mich angefangen habe, mich diesen Worten zu nähern, habe ich gespürt, welch eine Sehnsucht in mir nach solch einer Welt war. Ich spürte das, dass ich sagte, Herr, ich will gerne in so einer Welt leben. Ich würde ja gerne so sein. Schenk mir das. Nicht umsonst sagen manche Theologen, manche Menschen, die sich mit den Texten beschäftigt haben, dass das eigentlich ja nicht Gebote sind, sondern es sind Versprechen Gottes an den Menschen. Es ist nicht nur ein Du sollst nicht, sondern auch ein Du wirst nicht. Es formuliert eine Sehnsucht des Menschen. Es formuliert das, was Gott ganz am Anfang geschaffen hat. Und dieses selbe Gefühl hatte ich für mich persönlich beim Bibellesen, als ich mich mit dem Anfang der Geschichte des Menschen beschäftigt habe, in 1. Mose Kapitel 1, als Gott beschreibt, wie er die Welt erschaffen hat und dann alles sich betrachtet, sich anschaut. Es ist ja immer wieder diese Redewendung, und Gott sah. Und Gott sah das, was er gemacht hatte, und immer wieder sagte, und es ist gut, es ist gut, es ist gut. Und ganz zum Schluss in 1. Mose Kapitel 1, Vers 31, da wird uns erzählt, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und da hatte ich so für mich dieses selbe Empfinden, diese Sehnsucht nach einer Welt, wo Leben möglich ist, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Wunden. Und zwar nicht nur körperliche Wunden, die sind ja schlimm genug. Aber ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sein könnten miteinander, dann tut doch in unserem Inneren das oft viel mehr weh als außen. Wenn wir verletzt werden oder wenn wir einander verletzen, wenn wir einsam sind, wenn wir am Rande stehen, durch das, was wir getan haben oder durch das, was uns angetan wurde. Und diese Welt beschreibt das, was Gott hier sagt. Das ist eine ganz neue Art, das zu lesen, nicht mit einem Gewicht oder mit einer Last oder mit einer Schuld oder mit Unterdrückung. Das ist doch nicht die Absicht, das ist nicht der Gott, den wir gemeinsam in diesen Geschichten entdeckt haben. Gott erschafft den Menschen, damit er ihm Leben schenkt. Er sagt, hier ist diese Erde, leb, erobere sie dir, bebaue und bewahre, das ist dein Leben, es ist deins, ich schenke es dir. Und dann durch die Trennung von Gott, der erste Tod, Bruder gegen Bruder, da kommt es ja schon raus. Kain erhebt sich gegen seinen Bruder Abel und eigentlich beginnt, wenn man so will, die Geschichte des Menschen mit einem Brudermord. Und Gott sagt, das soll nicht sein. Davor will ich euch bewahren, da will ich euch helfen, dass ihr dahin kommt, dass es nicht so ist. Darum geht es, dass Gott Leben möglich macht. Nach der Sintflut genau dasselbe. Gott macht Leben möglich. Gott ordnet Leben neu. Und hier dasselbe. Dieses Volk zieht aus. Von Gott geführt durch Mose. Zieht aus einem Land, wo sie versklavt werden. Und Gott sagt, ich will euch helfen, dass ihr lebt. Leben soll möglich werden. Das sind für mich diese Worte. Denk daran, keine anderen Götter neben mir. Warum? Es gibt sie nicht. Du würdest deine Hoffnung auf falsche Götter setzen oder auf Götter setzen, die es nicht gibt. Ich bin der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Ich habe dir Leben gegeben. Versuch mich nicht in irgendeine Form zu packen. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Du wirst wiederum in die Irre gehen. Du versuchst mich in deinen Händen zu halten, mich zu greifen, aber das geht nicht. Du machst mich klein und dadurch dich selber. Mach dir keine Bilder, versuch nicht irgendwelche Bilder, Gegenstände, Tiere oder irgendwas anzubeten. Das funktioniert nicht. Da gehst du in die Irre. Achte darauf, wie du mit meinem Namen umgehst, mit dem, wer ich bin und was ich bin. Versuch mich nicht zu verwenden für deine Ziele. Und vor allem, denk an den Sabbat, das Zeichen dessen, dass ich der Schöpfer bin, dass ich der bin, der das Leben gemacht hat. Vergiss ihn nicht. Und achtet aufeinander. Darin nimmt Gott jetzt die Menschen mit hinein. Und da lade ich sie wirklich ein. Es ist nicht einfach. Bin mir ganz sicher, dass es nicht einfach ist. Das geht auch nicht so von heute auf morgen, dass man vielleicht Lesarten dieser Texte oder gerade dieser Worte Gottes an den Menschen vergisst, die einen vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte bedrückt oder das Leben eigentlich genommen haben, anstatt einem Leben zu geben, Freiheit zu geben. Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Dieses Gewaltige, was sie da erleben, ja, wird nochmal beschrieben in Kapitel 19, ab Vers 16. Donner, Blitze, eine schwere Wolke auf dem Berg, ein sehr starker Hörnerschall. Dann der ganze Berg, Vers 18, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Ich habe fast das Gefühl, als muss man manchmal so als Mensch durchgeschüttelt werden, um überhaupt wahrzunehmen, wo Leben ist. Nicht, weil Gott den Menschen hier Angst machen will, sondern weil er sagen will, begreife, wo Leben herkommt. Nimm das ernst, vergiss es nicht. Wisch es nicht weg. Natürlich schrecken wir sie zurück. Auch wir schrecken zurück. Ganz oft schrecken wir zurück und sagen, könnte Gott es wirklich gut mit uns meinen? Ganz ehrlich, wenn man 100 Menschen fragen würde, wenn sie an Gott denken, welche Gefühle oder welche Gedanken sie haben, die wenigsten würden wahrscheinlich erleichtert durchatmen und sagen, ach Gott, ja, Gott ist gut, barmherzig, gnädig. Sondern viele von uns würden zusammenzucken und sagen, ich weiß es nicht so recht, mag er mich, will er mich, wie steht er zu mir, wie stehe ich zu ihm, mal lieber weg, ach, ich weiß es nicht. Wenn es ihn gibt, dann vielleicht mag er mich nicht. Aber so haben wir Gott nicht kennengelernt. Das Volk musste keine Anstrengung auf sich nehmen, um befreit zu werden. Sie mussten nicht gut werden, brav werden, irgendwie Gott ein Kunststück vorführen, damit Gott sagt, ja, jetzt vielleicht, jetzt, ja, okay, jetzt haben wir's, jetzt sind wir soweit, ha, geschafft. Jetzt seid ihr fertig dafür, dass ich euch aus Ägypten herausführe. Nein, es war Gnade, es war Geschenk, es war eine Sehnsucht, es war sogar ein Schreien des Menschen, Herr, hilf. Und das kennen wir doch. Dieses Herr, hilf, wenn es nicht mehr weitergeht. Und wie viele Menschen haben das nicht erlebt, dass Gott in der Tat geholfen hat, ohne dass die Menschen jetzt irgendwas Gott gebracht hätten dafür, dass er es macht. Erst vor kurzem mit jemandem geredet, der sagte, eigentlich hab ich mit Gott nichts am Hut, aber einmal in meinem Leben, da habe ich gerufen, Herr, hilf mir. Und in der Tat, ich bin durchgekommen. Er hat mir geholfen. Wir sind ja so widersprüchlich, ganz ehrlich, wir sind doch widersprüchlich als Menschen. Unsere Sehnsucht ist ja nach Leben, unsere Sehnsucht ist nach Gott. Aber dann tun wir uns so schwer, auch ihn zu fassen oder schrecken zurück oder nehmen ihn nicht ernst, so wie das Volk Israel. Denn dann, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, bei jeder Schwierigkeit, die ja kam, und wir würden sie ja, uns ja wünschen, dass keine Schwierigkeiten mehr kommen, wenn wir Gott begegnet sind. Aber sie kommen. Und so war es auch für das Volk Israel. Ausgezogen aus dem Land durch das Schilfmeer. Sie gemeinsam singen sie und loben sie diesen Gott und dann in der Wüste kein Wasser, kein Essen, irgendwelche Feinde, wieder kein Wasser. Und dann bricht man dieses Handeln Gottes auf das Menschliche runter und die Menschen sagen, Mose, warum hast du das gemacht? Warum hast du uns hier rausgeführt? Dann verlieren wir Gott. Dann ist er nicht mehr da. Dann ist er weg, nicht mehr greifbar. Und dieses Gefühl oder diese Sicherheit, diese Erfahrung, die wir mit ihm gemacht haben, ist auf einmal weg, weg wie Sand oder weiß nicht, wie Dampf, einfach weg. Und wir sagen, ach, das war doch Zufall, menschlich. Ach, ein Schmarrn hat nicht, ach, das habe ich mir eingebildet. Fast als würde Gott sagen, ich bin hier, merkt ihr das, dieser Berg bebt. Es ist da, ich bin real, ich rede zu euch. Und dann schrecken sie zusammen und sagen, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Vers 20, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Das ist es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, damit die Furcht vor ihm vor euren Augen sei. Das ist ja fast eigentlich widersprüchlich. Er sagt erstmal, fürchtet euch nicht. Dann sagt er, denn Gott ist gekommen, damit die Furcht vor ihm vor euren Augen sei, euch vor Augen sei. Nicht die Angst, sondern das Wissen darum, Gott ist da. Er meint es gut. Das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Das ist der Weg, den er uns zeigt. Damit ihr nicht sündigt, damit ihr Leben habt, damit ihr euch nicht verstrickt, damit ihr nicht in die Irre geht, damit wir einander nicht verletzen. Oder wäre es nicht schön, ein Leben oder ein Miteinander ohne Tod, ohne Ehebruch, ohne Stehlen, ohne Lüge, ohne Neid und Eifersucht. Vers 21. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Da sprach der Herr zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Da ist es wieder dieses, ihr habt es selbst gesehen, ihr habt es erlebt, ihr habt gesehen. Kapitel 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist kein Märchen. Ihr habt es gesehen. Ihr seid selber Zeugen dessen geworden. Und wir jetzt Jahrtausende später lesen von dem, was Menschen damals bezeugt haben. Und natürlich können wir es nicht real oder wirklich miterleben, aber dieses Wirken, das Wirken dieses Gottes, die Stimme dieses Gottes in unserem Leben, das können wir erleben. Und somit uns verbinden mit dem, was Menschen vor Jahrtausenden erlebt haben. Vers 22, ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Nicht, weil Gott dem Menschen keine Götter gönnt. Darum geht es doch nicht. Sollen sie doch aus ihrem Silber und ihrem Gold machen, was sie wollen. Das Problem ist, dass diese Götter nun mal nicht lebendig sind, kein Leben haben und auch kein Leben geben können. Und Gott erinnert sie nochmal daran, das bringt nichts, das ist ein Irrweg. Einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe oder deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Gott braucht kein Gold und kein Silber. Er braucht keine Statuen, er braucht nichts Pompöses. Es ist eigentlich das Gegenteil, ein Altar aus Erde. Geht's noch einfacher oder schlichter? Es geht nicht darum, vor Gott irgendeine große Performance oder irgendwas darzubieten, eine Performance zu machen, ihn irgendwie zu imponieren mit dem, was wir tun. Das braucht er nicht. Auch hier, so lese ich daraus, euer Beitrag für das Leben oder um mich in irgendeiner Form zu beeindrucken, der ist nicht notwendig. Leben kommt nicht von euch, sondern von mir. Wenn ihr einen Altar baut, dann baut ihn aus Erde. Aus Erde sollst du mir diesen Altar machen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen. Vers 25, wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behauene Steine aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Lange so für mich überlegt, was meint denn Gott hier? Wenn nicht ein Altar aus Erde, wenn du ein Altar aus Steinen machen willst, dann bitte behau sie nicht. Was ist denn das Problem, habe ich mich gefragt. Warum sollen sie denn nicht behauen werden? Für mich kann ich nur die Lösung oder die Deutung daraus entnehmen, dass Gott sagt, dein Beitrag, Mensch, ist auch hier nicht notwendig. Du brauchst sie nicht in irgendeine Form zu bringen. Nimm Steine, mach einen Altar, so wie es eben Abraham gemacht hat, so wie Isaac den Altar gemacht hat, so wie Jakob ihn gemacht hat. Da braucht es nichts Großes. Du brauchst keinen Turm zu bauen. Und dann nehmen wir uns wieder mit in die Erinnerung oder in die Rückblende vom Turmbau zu Babel. Du musst nichts Großes erschaffen, damit du mir nahe bist. Oder das Ganze umgedreht, damit ich dir nahe bin. Das brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Sollst du auch nicht. Darfst du nicht. Denn das würde dich wieder in die Irre führen. Als Abraham und Sarah auf die Idee kamen, dass sie nachhelfen, damit sie einen Sohn bekommen, das war der Irrweg. Das ist nicht der Mensch hat keinen Anteil daran. Dass der kommt, der eines Tages der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist nicht die Sache des Menschen. Und da erinnert Gott auch hier wieder den Menschen daran. Nein, das sollst du nicht machen, denn du würdest diesen Altar entweihen. Vers 26, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Bau nichts Großes. Du brauchst keine Treppen hinaufzugehen. Du brauchst dich nicht bloßzustellen, Mensch. Ja, und da geht's auch wieder zurück eigentlich, zurück ganz an den Anfang. Die Scham des Menschen braucht nicht aufgedeckt zu werden. Als die Menschen von der verbotenen Frucht, des Baumes der Erkenntnis des Guten, des Bösen gegessen haben und sie dann merken, dass sie nackt sind, bloß und bloß, dann haben sie versucht, es zuzudecken. Mensch, du brauchst keinen Altar zu bauen, wo deine Scham aufgedeckt wird, auf dem du hochsteigst und wo sichtbar wird, dass du nichts zu geben hast. Nein, halt dich einfach, halt dich schlicht. Das finde ich so wunderschön daran, dass Gott ein Gott ist, der dem Menschen Leben schenkt, der ihm nahe sein will, ohne Pomp, ohne viel drumherum. Wir würden es wahrscheinlich heute sagen, falte deine Hände oder wenn du das nicht hinkriegst, dann rufe einfach innerlich zu Gott und er wird dir nahe sein. Und das sind für mich diese 10 Worte. Das ist für mich diese Begegnung zwischen Gott und dem Volk Israel, aber auch Gott zu den Menschen allgemein. Gott will dem Menschen einen Weg bauen, damit er leben kann. Das hat er damals gemacht, als er die Menschen erschaffen hat, als er ihnen begegnet ist, nachdem er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und das will er auch heute machen. Für sie und für mich, für uns alle hier. Und dazu lade ich sie ein, diesem Gott zu begegnen. Ich freue mich auf die Wunder, die sie in ihrem Leben erleben werden. Viel Freude damit und eine herzliche Einladung zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten. An diesem Punkt werden wir ansetzen. Gottes Segen für sie. Bis zum nächsten Mal.